Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Eine richtig gute Reportage. Das ist schon ein erster Anfang.
Wirklich, Sie bieten mir was, das nicht irgendwann von allein passiert? Ich gehe komplett in meinen Rollen auf. Das ist meine Leidenschaft. Und nicht dieser andere Scheiß. Ja. Dieser andere Scheiß, das ist Ihre Welt.
Ach, und Ihre nicht? War das Ihr Double bei der Premiere von A Star Is Born?
Diese Welten, sie begegnen sich in dem Film live. Also auf der einen Seite das Modell, in dem Fall ist es James Dean, auf der anderen Seite der Fotograf Dennis Stock, der diese berühmten Bilder von James Dean gemacht hat, die eigentlich sein Image geprägt haben, die Ikone. Man denkt sofort an so eine Bilder wie dieses Bild am Times Square, das einfach so berühmt geworden ist. Und wie entstehen solche Bilder? Was für eine Arbeitsgemeinschaft ist das auch vielleicht? Welche wechselseitigen Abhängigkeiten entstehen da zwischen dem Modell und dem Fotografen? All das wird erzählt in dem Film live, inszeniert wiederum selbst von einem sehr berühmten Fotografen, nämlich von Anton Corbijn, der selbst solche Ikonen geschaffen hat. Er wird hier Rede und Antwort stehen und uns erzählen, wie er eben diese ganz besondere Beziehung in seinem Film gestaltet hat. Aber erstmal geht's hier bei uns los so richtig mit Fantasy, Maze Runner und Visit, also Fantasy-Filme in ihrem Kino. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit Nick Pride, Take Care of My Love. Jetzt haben wir also die große Fantasy-Kiste hier auf, mehr 12 Uhr mittags und schauen uns so verschiedene Filme an, fangen erstmal an mit Maze Runner, das ist der zweite Teil und damit hallo und erstmal herzlich willkommen, Thomas Kleinstar.
Hallo.
Thomas, wie war der Titel dieses Mal? Die Auserwählten in der Brandwüste?
Moment, Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste, das klingt nach Groschenheft oder Perry Roden Titel, aber das ist tatsächlich ganz ernst gemeint, da hat man sich offenbar am Bein gestellt, weil im Deutschen der Roman auch schon so hieß.
Muss man sich dann sofort natürlich daran halten, logischerweise mit alles sich orientieren können. Und muss ich dir sagen, den ersten Teil habe ich mehr so aus Versehen gesehen, irgendwie hatte ich da Zeit und bin da reingegangen und war dann ganz überrascht. Also fand den ganz okay, gute Figuren, eine spannende Geschichte, ganz stringent erzählt. Insofern besteht eine gewisse Spannung, ob der zweite da mithalten kann?
Ja, natürlich. Also ich fand den ersten eigentlich auch sehr schön, weil er auf der einen Seite zwar auch so eine, das ist ja auch wieder so eine Young Adult, ja, junge Erwachsene Romantrilogie aus den USA, also wie so eine Reihe wie meinetwegen Twilight oder Tribute von Panem oder eben doch Die Bestimmung, aber Maze Runner, also der erste Maze Runner, hat es ja ganz gut hinbekommen, so ein bisschen mit den Grundideen dieses Genres, also Subgenres zu spielen und nicht ganz so stereotyp auszufallen. Also im Mittelpunkt steht hier ein junger Mann mit dem, wie ich finde, großartigen Vornamen Thomas,
gespielt von... Ja, toll. So heißen Helden.
Ja, finde ich auch. Gespielt von Dylan O'Brien. Also eben keine junge Frau, sondern ein junger Mann. Und es geht eben auch nicht um so eine etwas schwülstige Liebesgeschichte wie in diese anderen Filmreihen oder Buchreihen, sondern es geht im Grunde genommen darum, der wacht halt auf einer Wiese mit vielen anderen Jungs, große Mauer drumrum. Es gibt nur einen Ausgang, der führt ins Labyrinth. Im Labyrinth lauert die Gefahr. Und das war damals eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt guckt man den zweiten Film. Der erste endete dann ja damit, dass die Überlebenden aus diesem Labyrinth quasi von Rebellen gerettet wurden und in einem großen Hubschrauber in eine ungewisse Zukunft fliegen. Mhm. Und da setzt der neue Film eben auch an. Und das fängt dann auch irgendwie ganz okay an. Man ist auf irgendeiner abgelegenen Basis bei vermeintlichen Freunden. Aber relativ schnell ist klar, nee, so nett sind die alle nicht. Die stecken alle unter einer Decke. Da lauert der Verrat wirklich irgendwie in jeder zweiten Filmsequenz. Und dann wird halt gerannt. Und dann wird es eben schwer, weil in diesem Film wird immer gerannt. Die Welt ist irgendwie kaputt, die Städte sind Ruinen, man rennt und kann keinem vertrauen. Und das ist dann schon wieder relativ fad.
Thomas, genau, du sprichst ja an, dass das auch ziemlich fade sein kann. Und es war ja auch so bei diesen jetzt von dir bereits bezeichneten Young Adult Movies, also diese Erwachsenengeschichten oder junge Erwachsenengeschichten, so wie Hüter der Erinnerung, die sind schon auch grandios gescheitert.
Ja, das ist richtig. Das ist eben auch ganz, ganz spannend und ganz, ganz interessant. Es wird einem ja als Kritiker, als Berichterstatter, eben auch als Zuschauer, wird einem jetzt ja irgendwie seit vielleicht 10 Jahren, seit es mit Twilight vielleicht auch losging, wird einem ja immer erklärt, das wäre jetzt irgendwie das neue heiße Ding, das wäre jetzt quasi die Formel, die das Publikum zu Hunderttausenden ins Kino lockt, aber nein, weil im Grunde genommen, abgesehen von Twilight, das war dann so ein bisschen noch diese Pionierfunktion vielleicht dieser Filmreihe und hat ja auch einen ganz eigenen Charme, und vielleicht noch Tribute von Panem, ist im Grunde genommen alles bestenfalls so lauwarm durchgewunken worden. Also ich glaube, Die Bestimmung ist auch so eine Filmreihe, das will eigentlich auch keiner wirklich so richtig dringend sehen. Und bei Maze Runner ist es dann eben leider jetzt auch so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, am Anfang, im ersten Film, traute man sich noch ein bisschen origineller zu sein, auch in der Darstellung. Und jetzt ist es halt wieder so ein Stück aus von der Stange. Und ich glaube, viele Leute gucken dann sowas auch nicht mehr so richtig mit Leidenschaft oder Gusto.
Aber könnte es nicht sein, dass zum Schluss noch, dass man eben so aus dem Prinzip der Vollständigkeit halber doch reingeht? Also Eben wie beim Hobbit, nicht? Da guckt man eben alle drei Teile, weil es gibt diese drei Teile eben. Könnte ja hier auch so sein.
Also ich glaube geschäftlich ja. Ist es tatsächlich irgendwie schon eine schöne Idee, weil die Leute werden quasi mit einem Film, der dann mehr oder weniger gut gelungen ist oder mehr oder weniger interessante Ideen hat, gelockt. Und wenn sie den erstmal gesehen haben, weil die ja dann auch immer offen enden und nicht in sich abgeschlossen sind, werden sie quasi dann immer wieder ins Kino geholt. Und beim Hobbit war es ja besonders aufdringlich eigentlich. Da hat man ja auch von Fans teilweise gehört, die wollten jetzt wirklich nur noch das Ding zu Ende sehen und aus. Der Filmfirma, dem Studio, dem Verleiher kann es irgendwie egal sein. Aber so für uns als Kritiker möchte man, also wir möchten glaube ich schon mal sagen, tu es nicht, bleib zu Hause. Keine Ahnung, geh einen besseren Film. Das wäre glaube ich die schönste Lösung.
Vielleicht auch in einen schrägeren, denn der nächste, über den wir jetzt reden werden, der hat sich zumindest was getraut, nämlich The Wizard, über den werden wir jetzt gleich reden, mit Hannelore Haider, die von diesem Werk glaube ich ganz angetan ist, aber dazu gleich mehr nach Docotronic Zucker. Dies war Thomas Klein, bei dem ich mich herzlich bedanke, über Maze Runner 2, die Auserwählten in der Brandwüste.
Oma und Opa benehmen sich merkwürdig. Au!
Inwiefern denn? Becker, hast du Tyler gerade geschlagen?
Nein.
Kinder?
Opa trägt Windeln und bringt sie raus in den Schuppen. Oma rennt nachts ohne Klamotten rum. Und Opa denkt, dass er von Fremden verfolgt wird.
Das war ein Ausschnitt aus dem Film The Wizard. Und damit meldet sich M. Night Shyamalan zurück. Ein Meister des subtilen Horrors. Und damit hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Haider ist da. Sixth Sense zum Beispiel, The Village, alles unvergessene Filme, die ja auch das Genre neu definiert haben. Er hat schon einen ganz neuen Ton hineingebracht, finde ich, so in das unheimliche Kino. Jetzt also nach langer Pause mal wieder endlich ein Film von ihm. Und wieder ist er so bei einem seiner zentralen Themen, nämlich, ich sag mal, Kind und Schrecken. Also er erzählt gerne von Kindern, die ihm mit dem Unbegreiflichen konfrontiert sind.
Ja, weil ihre Sinne noch offen sind. Hier sind es zwei deutlich größere Kinder als in dieser Erfolgsserie. 8 Jahre und 12, 13, 14. Becca und ihr kleiner Bruder Taylor dürfen zum ersten Mal zu den Großeltern in die Ferien, was doch schon merkwürdig ist. Und es ist eins der Spannungselemente des Films. Man denkt immer wieder darüber nach. 15 Jahre hat die Mutter praktisch ihre Eltern nicht mehr besucht. Die Mutter ist irgendwie weg. Sie ist jetzt alleinerziehend und stimmt nun zu, weil die Großeltern sich gemerkt haben, die Kinder dürfen dahin. Das sind sehr moderne Kinder. Das sind keine Sensibelchen. Im Gegenteil, der Kleine rappt immer zu. Und die Tochter ist auch sehr abgeklärt, dreht übrigens einen Film für die Schule. Also es sind sehr moderne Kinder und trotzdem spüren sie, dass da irgendwas in diesem Haus mit diesen Großeltern nicht stimmt und natürlich eher als die Erwachsenen, die immer mal an der Tür klingeln und sagen und die nie antreffen. Also es gibt so verschiedene Arten von Geheimnis in diesem Film, was ich erstmal am Anfang sehr geschickt zusammengerührt finde.
Zusammengerührt ist auch ein wichtiges Stichwort, was die Erzählweise betrifft, weil es ist kein Horrorfilm so im klassischen Sinne. Es kommen unheimlich viele Elemente da zusammen.
Ja, ich habe den Eindruck, er hat einfach experimentiert. Nach einer langen Zeit, wo er sich mit diesem Genre nicht beschäftigt hat, hat er sich selbst das Drehbuch geschrieben. Er hat den Film auch selbst finanziert. Er war ja mal wirklich ein hochbezahlter Autor und Regisseur von großen Studios. Und er experimentiert. Das ist für den Zuschauer am Ende unbefriedigend, das muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt immer wieder Teile in diesem Film, da gruselt man sich wirklich. Es gibt zugeschmissene Türen, wo man zusammenfährt, wo man erschrickt. Es gibt natürlich dieses ganz sensible, nur mit Geräuschen und mit Farbschattierung gemalte, unheimliche, was da irgendwie rumwuselt. Und es gibt am Ende richtig Horror, wo man dann nicht mehr weiß, wozu man gefragt ist, weil die ganze Zeit ist es auch eine Familiengeschichte und das ist schon interessant. Was ist denn mit diesen Großeltern? Warum will die Mutter mit denen nichts zu tun haben? Ob das die richtige Fährte ist oder die falsche, will ich jetzt gar nicht verraten. Und zum Schluss da fällt das Wort Dämonen und dann ist der Film so richtig Horror, aber Horror, dass man wirklich, dass man vor Schreck auflacht. Also es ist komisch auch am Ende.
Das ist eben die große Frage, nicht? Wenn ich Horror versetze mit Klamottenelementen, das ist ja hier so, hebt sich vielleicht die schreckliche Wirkung auf. Das ist hier nicht der Fall. Es funktioniert trotzdem.
Eine Stunde lang war ich fasziniert. Es sind auch wunderschöne Bilder, nicht nur diese raffinierten Musikgeräuschmontagen. Das ist eine abgelegene Farm. Es liegt Schnee. Da ist immer ein Schuppen in dem großen Garten abgeschlossen. Dann steht das Haus so auf Stelzen und unten unten drunter spielen die Kinder Verstecken mit der Oma. Das ist atmosphärisch toll. Also eine Stunde lang war ich fasziniert und zum Schluss, ja, ist es eine Groteske.
Hannelore Heide hat sich gegruselt, aber auch gut amüsiert, zumindest streckenweise in dem Film The Visit. Dir ganz herzlichen Dank, der neue Film von M. Night Shyamalan. Hallo, hallo. Und gleich gibt's ein Interview mit Anton Corbijn, einer der berühmtesten Fotografen der Welt. Ich habe ihn gesprochen. Das ist eine Aufzeichnung dieses Gesprächs zu seinem Film Live. Und das war dann vielleicht auch mal ganz lustig, weil ich habe versucht, ein Handyfoto von ihm zu machen, weil für unsere Internetseite, das können Sie da auch sehen übrigens. Und er war natürlich vollkommen entsetzt. Also ich mache so ein Porträt und dann falsches Licht und ich müsste mich mal da hinsetzen und gehen Sie mal bitte darüber und so. Also es war wirklich sehr, sehr lustig unter der Anweisung dieses berühmten Fotografens ein total lächerliches und wie ich zugebe, es ist gar nicht mal ein so schönes Bild von ihm zu machen. Aber immerhin, er hat dann durchgewunken, hat gesagt, okay, das können Sie jetzt veröffentlichen. Mein erster Einstieg ins Fotogeschäft und gleich mit so einem Modell. Gleich mehr dazu nach Musik aus dem Film Car Wash, Rolls Royce und dann der Film Live von Anton Corbijn. Wenn es einen Fotografen gibt, dem es gelungen ist, mit seinen Fotos wirklich Ikonen zu schaffen, das heißt Bilder zu schaffen, die etwas enthalten von der lebendigen Essenz des Dargestellten, die etwas erfassen von seinem lebendigen Kern, dann ist es Anton Corbijn, der also Images geschaffen hat, Fotos, die unvergesslich sind von U2, natürlich von Joy Division, aber auch von Miles Davis, also Bilder, die sich so eingebrannt haben in unser Bewusstsein. Anton Corbijn ist aber auch ein bemerkenswerter Filmemacher, der schon eine ganze Reihe von Filmen gemacht hat, aber ich finde, es ist nun ganz logisch, dass er jetzt einen Film gemacht hat, der eben davon erzählt, wie ein Fotograf arbeitet, welche Beziehung es gibt zwischen dem Dargestellten oder der Dargestellten und dem Fotografen. Das ist das Werk Live, das schon auf der Berlinale lief. Jetzt ist dieser Film im Kino zu sehen und erzählt ihm davon, wie das Image von James Dean gemacht wurde. So kann man es vielleicht ganz knapp bezeichnen. Freue mich sehr, dass er heute bei uns ist, der Fotograf und Regisseur Anton Corbijn. Herzlich willkommen. Hallo.
Vielen Dank. Ja, hallo.
In dieser Film erzählt eine Episode aus dem Jahre 1955 eben dieses spannungsvolle Verhältnis zwischen einem damals unbekannten Fotografen Dennis Stock und einem unbekannten Schauspieler, der noch längst nicht die Legende war, nämlich James Dean. Ich wüsste erst mal gern, vermutlich kannten Sie das Werk natürlich von Dennis Stock, der später so berühmt wurde. Aber was hat Sie jetzt ganz genau an dieser Episode gereizt?
Well, I think what attracted me to the film is just this.
Mich interessierte diese Grundgeschichte dieser beiden Männer, die sich eine Karriere erträumen, dieser Fotograf, der einen noch recht unbekannten Schauspieler fotografieren will. James Dean wurde schon damals wahrgenommen, er hatte eine Fernsehserie gedreht, übrigens mit Ronald Reagan, der noch nicht Präsident, aber ein bekannter Schauspieler war. Es ging um dieses Gleichgewicht zwischen einem Fotografen und seinem Objekt. Im Film ruft Dennis einmal James Dean an, der noch zögert und versucht, ihn zu einem Fotoshooting zu überreden. James sagt, ich verstehe dich, ich werde dir helfen. Und Dennis entgegnet, nein, ich helfe dir. Diese Beziehung war interessant. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugend, als ich jemanden in Holland fotografiert habe. Ich fühlte mich dazugehörig. Es wurde dann Hollands größter Rockstar und jedermanns Liebling, nicht nur meiner. Ich verstehe diese Balance inzwischen leider sehr gut.
No longer mine and I found it really difficult understand that balance, but it's clear to me now, fortunately.
In diesem Film sehen wir eben genau, Sie haben es ja schon etwas beschrieben gerade, dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden. Man fragt sich die ganze Zeit im Film immer, wer ist vielleicht mehr abhängig? Wer braucht den anderen mehr? Eine Zeit lang hat man den Eindruck, sage ich jetzt mal, dass James Dean mit ihm auch spielt, ganz bewusst.
Yeah, a little bit, you know. He's kind of.
Ja, ein bisschen schon. Er spürt die Abhängigkeit, aber zugleich merkt James Dean auch, dass Dennis ein netter Kerl ist, mit dem man gut abhängen kann. Er nimmt ihn sogar mit nach Hause, zu der Farm nach Indiana, was wirklich einmalig ist. Es war das letzte Mal, dass Dean dort war. Die Fotos, die dort gemacht wurden, sind wirklich sehr wichtig.
So these photographs of Dennis Stock have a real importance in that sense too.
Ja, die sind wunderschön. Man sieht die am Schluss auch nicht im während der Credits sind diese Fotos zu sehen, wenn er da ist, bei seinen Quäkern, bei dieser Familie, wo er aufgewachsen ist. Und damit, finde ich, hat der Film auch nochmal einen anderen Aspekt. Also neben der Fotografie geht es doch für mich auch sehr stark darum, wo kommen wir her, was sind unsere Wurzeln, wo sind wir zu Hause? Also was prägt uns? Das gilt auch für den Fotografen.
There's a lot of elements that play.
Ja, eine der Fragen war, warum ist eine Fotografie interessant, wenn der Fotografierte berühmt ist oder eben nicht mehr lebt? Es ist sehr schwer, die Qualität eines Fotos abzulösen von diesem Autoren wissen, etwa um den Tod der Person. Das Foto von Dean am Times Square wurde auch zur Ikone, weil er gestorben ist. Auch wenn es gar nicht im Bild sichtbar ist, die Menschen lesen es hinein. Mir ging es mit Joy Division auch so. Diese Fotos führen ein Eigenleben.
Also insofern finde ich, ist der Film auch sehr nostalgisch, wenn man noch sieht, welche Bedeutung auch das Einzelbild hat. Nicht? Er hat dann seine alte Kamera, er hat so ein Blitzlichtgerät, er muss jedes Mal eine neue Birne reinschrauben. Jeder Blitz ist ein Ereignis, ist ein Event. Also ich denke, auch das ist bei Ihnen so eine Hommage an eine Zeit, als das einzelne Bild noch eine Kostbarkeit war.
Ja, absolut.
Ja, genau. Heute ertrinken wir in Bildern. Ein Einzelbild kann uns gar nicht mehr fesseln. Ich fotografiere immer noch analog, bin also mit den Möglichkeiten beschränkt, aber sorgsamer mit dem, was ich aufnehme. Das ist eine verschwindende Art, das Leben zu sehen.
Jetzt haben wir Robert Pattinson, also der den Fotografen spielt, als einen sehr schüchternen, auch etwas steifen Mann, der nicht mal richtig tanzen kann, der sehr ängstlich ist. Man sieht sie ja auch mal selbst, also Anton Corbijn in dieser Szene am roten Teppich. So hat ja auch Dennis Dogma mal angefangen, also Red Carpet Fotografien zu machen. Und man sieht auch, da sind sie sehr genervt am roten Teppich. Wäre das auch eine Arbeit, die Sie sich vorstellen können? Ich finde, das ist wirklich Krieg. Also die müssen da kämpfen, ne?
Ja, I think that's why I put that line in there, because
darum habe ich das mit reingenommen. Fotografen sind oft sehr eifersüchtig, auch hier, wenn sich James Dean speziell an Dennis Dogg wendet. Ich würde so eine Arbeit nicht machen wollen. Ich hatte in meiner Jugend genug peinliche Augenblicke.
When I was young, I guess I had my share of embarrassing moments.
Und auf der anderen Seite haben wir Dan DeHane, der also eben den James Dean spielt, und zwar sehr eindrucksvoll. Also er hat eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit, das Lächeln, finde ich, das bringt er hin, aber er zeigt vor allem diese Verletzlichkeit, dieses Melancholische. Das ist sehr riskant. Sie kämpfen an gegen das Bild, das wir alle haben. Sie wissen immer, wir vergleichen unseren James Dean mit ihrem James Dean in dem Film, aber auch nur die Fotos sind ja auch nochmal da. Also das ist schon sehr riskant. Da mussten Sie wahrscheinlich sehr lange suchen, um so jemanden zu finden, der das trägt.
Yes, absolutely. And you know, you have to.
Ja, man muss dem Schauspieler glauben. Dane DeHane würde ohne Gesichtsoperation nie wie James Dean aussehen. Aber er spielt es eben großartig. Er verkörpert das Herz und die Seele von Dean. Fantastisch. Leute denken manchmal, das sei ein Biopic über Dean, den sie ja nur von den Filmen her kennen. Aber er spielt dort doch nur Rollen. Das verwirrt die Leute manchmal.
Und wie ist es jetzt mit den Fotos, die Dennis Dogg gemacht hat, die man eben sehen kann, auf der Farm, aber auch das berühmte Times Square-Foto haben Sie ja schon genannt. Sind das jetzt für Sie authentische Widerspiegelungen von James Dean oder sind es geniale Inszenierungen?
Yeah, some things I think.
Sie haben sicher beide gespielt, aber es hat doch etwas Dokumentarisches. Man bekommt schon einen Eindruck von James Dean. Zum Beispiel, wenn er auf der Tischplatte in der Bar eingeschlafen ist oder wenn ihm die Haare geschnitten werden. Das sind dokumentarische Fotos. Solche Bilder sind im Moment vielleicht gar nicht sehr spannend, aber nach Jahren werden sie interessant, weil man wissen will, wie es wirklich war.
Dann eine letzte Frage noch, eben nochmal an Sie als Fotograf auch. Wenn Sie diese Bilder sehen, ist man da auch manchmal neidisch? Also Sie haben selbst solche Ikonen auch geschaffen. Oder wie beurteilen Sie eigentlich die künstlerische Leistung von Dennis Dogg? Ist es auch eine Hommage für ihn?
Ich würdige seine Fähigkeit, eine Beziehung für die Arbeit zu nutzen, aber auch sein Talent. Meine Arbeiten sind sehr anders, obwohl es Gemeinsamkeiten in meinen frühen Fotos aus den 70ern gibt. Ich nutze wie er die Umgebung, die Ausstattung, den Menschen in den Räumen. Er machte keine direkten Aufnahmen, er hat ein großartiges Auge für Situationen und seine Bilder von Dean sind hervorragend. Vielleicht hasst er es, dass er immer für diese Arbeiten in Erinnerung bleiben wird, aber so ist es nun mal.
Und diese Arbeiten können wir auch sehen. Wir können sehen, wie diese Arbeiten entstanden sind in dem Film Live, also so benannt wie das Magazin, in dem eben auch diese berühmten Fotos dann eben zu sehen waren. Zuallererst ein Film auch über das spannungsvolle Verhältnis von Künstler und Modell. Das wird wiedergespiegelt in diesem Film hier eben auf der Ebene der Fotografie von einem sehr berühmten Fotografen, nämlich Anton Corbijn, der diesen Film gemacht hat, live. Vielen Dank, war wunderbar, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, in der deutschen Filmkritik hat sich die Frauenquote längst durchgesetzt. Es gibt viele sehr bedeutende, sehr wichtige Filmkritikerinnen und zu den wichtigsten gehört Verena Lücken von der FAZ, eine glänzende Stilistin, deren Kritiken mich immer wieder faszinieren, eben auch durch ihre Sprachgewalt, durch die Genauigkeit, mit der sie eben hinsieht und das aber eben auch beschreiben kann. Verena Lücken ist eine außerordentliche Journalistin, hat lange auch in New York gearbeitet, eben als Kulturkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht. Alles zählt. Ein Buch, da spürt man auf jeder Seite, dass das auch autobiografische Erfahrungen sind, die da beschrieben werden. New York, eben auch die Filmstadt New York, die Kinostadt New York spielt da eine Rolle, Begegnungen mit Regisseuren. Vor allem ist es aber auch die Geschichte einer Krebserkrankung und der Schmerzen, die damit verbunden sind, der Ängste. Es ist ein Buch über den Tod, über die Nähe zum Tod, aber auch eben über die Liebe zum Leben und natürlich über die Liebe zum Kino. Dieses faszinierende Werk ist gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und am Montag kommt Verena Lücken zu uns nach Berlin in die Karl-Marx-Buchhandlung, in den Salon dort, eben direkt in der Karl-Marx-Allee um 19.30 Uhr, also die erste Berliner Lesung. Das ist die Berliner Buchpremiere dieses ersten Werkes der Filmkritikerin Verena Lücken. Alles zählt am Montag um 19.30 Uhr in dem schönen Salon Karl-Marx-Buchhandlung. Und dafür haben wir auch ein paar Freikarten für Sie unter 0331 70 99 111 0331 70 99 111. Und ich denke mir, diese Dame hier mag sie auch ganz besonders, die Verena Lücken. Charlotte Ginsburg ist hier mit The Songs That We Sing.
Erwähne nicht länger. Ihr habt auch gehört, was er eben gesagt hat.
Wir sprechen gleich morgen mit dem Arzt. Bestimmt fällt dem noch etwas ein.
Er will sterben. Willst du das vielleicht mit ihm besprechen? Die müssen ihn am Leben erhalten, als wäre es ein Verbrechen zu sterben. Alles Idioten in diesem Land.
Willst du vielleicht ins Gefängnis? Dafür bekommst du lebenslänglich.
Du wirst ihn nicht mehr sehen dürfen.
Am Ende ein Fest, ein israelischer Film, der auf sehr komische und sehr menschliche Weise von dem erzählt, worüber man nicht so gern spricht, nämlich über das Sterben, über ein humanes Sterben, eine Komödie, über Abschied nehmen. Das ist möglich in Israel und wir werden mit den Machern dieses Films gleich hier sprechen können. Der Film ist jetzt bei uns angelaufen. Außerdem haben wir eine junge Regisseurin bei uns zu Gast, die schon eine große Ehre einfahren konnte, nämlich eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis. Anna-Sophie Hartmann aus Dänemark mit ihrem Film Limbo gleich bei uns hier im Gespräch. Und damit hallo und herzlich willkommen. Dies ist noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Und dies ist die zweite Runde. Ein hochaktuelles Thema, ein Thema, das die Menschen auch in Deutschland sehr bewegt, ist ganz offensichtlich auch ein wichtiges Thema in Israel, nämlich die Frage, wie kann man würdevoll sterben? Ist es richtig, selbst diesen Zeitpunkt zu bestimmen? Ist es richtig, wenn Menschen alt werden, krank werden, wenn sie merken, es geht zu Ende, dass sie dann selbst sagen können, ich will jetzt Schluss machen, ich möchte, dass man mir dabei auch hilft? Dieses wichtige Thema wird jetzt verhandelt in einem israelischen Film, und zwar in einer Komödie. Eine Komödie mit melancholischen Untertönen, mit wunderbaren, großartigen Darstellern, eine sehr erfolgreiche Komödie, die in Israel schon Preise gewonnen hat, ein Publikumsliebling ist und jetzt auch bei uns angelaufen ist, The Farewell Party. Am Ende ein Fest ist dann der deutsche Titel dieses Films, der also bei uns jetzt zu sehen ist und glänzen kann mit großartigen, erfahrenen Gesichtern, mit wunderbaren Schauspielern. Ich freue mich sehr, dass die beiden Schöpfer bei uns sind, also ein Paar, die gemeinsam fürs Kino arbeiten, nicht zum ersten Mal, Sharon Maimon und Tal Granit. Hi, welcome, Shalom. Good to have you here. Und schön, dass ihr einen Film gemacht habt, als doch noch relativ junge Regisseure, der zu tun hat mit dem Ende des Lebens. Und deshalb erstmal die Frage, warum hat euch das so beschäftigt, davon zu erzählen, wie alte Menschen, das ist ja die Geschichte, beschließen, einen Club zu gründen, wo man also anderen Leuten hilft zu sterben, auf sehr humane Weise. First of all, I would really like to know, it's a very important topic also in Germany, as you probably know, we have a big discussion about that. You are quite young directors, so why was it for you so important to tell a story like that about all people who decide I will die and I need help?
The idea of the film came from the death of Helga. She was the grandma of my ex-boyfriend, and we were there with her in the day that she died, we saw how the death released her from pain. Mm-hmm. But then the paramedics came into the room and they tried to resuscitate her and they tried to bring her back to life, and it was so absurd. So from that moment the idea of the film came.
Also es war so, dass er inspiriert wurde durch den Tod von Helga. Das ist die Großmutter seines früheren Freundes. Und sie waren also dabei. Sie haben gesehen, dass das Sterben sie erleichtert hat. Dass es eine Erlösung war, dass sie starb. Und der Tod hat sie von dem Schmerz befreit. Und dann kamen aber eben die Spezialisten rein, die Mediziner, und haben versucht, sie wieder zurückzuholen. Also all das getan, was man in dem Fall dann eben tut, um sie zurückzuholen. Und genau das war die Inspiration, zu sagen, sie hätte friedlich einschlafen können, wenn nicht das gewesen wäre. And what was it for you? Why was it for you such an important topic?
For me, you know, this this film is about love and friendship and what would you do for a friend, how far would you go for him, and about separation, separation from yourself, separation from a loved one.
Also sie sagt, es ist ganz wichtig, es ist ein Film über Freundschaft, über Liebe, über Zuwendung, über das, was man tun würde innerhalb einer Freundschaft für einen Freund, für einen Menschen, der einem wichtig ist. Und es geht auch um Abschied nehmen, Abschied von einem selbst, Abschied von den Lieben, die man hat. Jetzt haben wir hier also so eine Einrichtung, es ist ein Retirement Home, also es ist sowas wie eine Alteneinrichtung, wo die Leute so geschütztes Wohnen, würden wir in Deutschland sagen, leben. Und schon da merkt man, es ist alles sehr schön, aber wie ihr es gebaut habt, es ist auch sehr steril. Also man merkt, die Leute sind da gar nicht mehr richtig zu Hause. Ihr habt darauf viel Wert gelegt, dass diese Räume, die wirken alle wie in so einem Kaufhaus. We can see they have money, they are not poor people, but we can see everything is not very cozy. Everything is very clear, like in a warehouse or something like that. It's not really their home, I think. That's what I saw, and that's probably true. So they don't feel too well in that environment home. What would you say? And the bosses are very strict. Die Chefs sind sehr, sehr streng in dieser alten Einrichtung. Man hat den Eindruck, sie fühlen sich da nicht richtig, richtig wohl. It's not their home.
We wanted to show that maybe this is their last station. Yeah. You know, in life they left everything behind them.
And also, we would like to say to the audience, this is maybe a fairy tale. This also, you remember the song in the middle of the movie? And we would like to tell them, this is, it might happen, but maybe it didn't happen. So everything is very, very neat and stylish, and it looks like, I think also the photography gives it a look of fairy tale. Mm-hmm.
Es soll zum einen gezeigt werden, dass sie an der letzten Station ihres Lebens sind, dass sie alles hinter sich gelassen haben, dass es nichts mehr gibt, was da noch kommt, und auf der anderen Seite soll der Film wie ein Märchen sein, also das wird alles auch sehr stilisiert, es gibt so einen Song in der Mitte, der so einen märchenhaften Ton anschlägt, auch die Fotografie, also die Kamera arbeitet so, dass es eben sehr stilisiert wirkt, sehr märchenhaft wirkt, alles wäre möglich, aber es muss nicht möglich sein. And I think you're absolutely right. It's possible. We have that guy, that very important guy, Yecheskel is the main actor and a fantastic actor, by the way. Ze'ev Refach, a legend in Israel. Everyone knows him, everyone loves him, so he's like a giant, and I would really like to know, was it hard for you to convince him to follow you, to follow your rules, to work with you?
No, we were working with Ze'ev Refach in our first short film that we did. We fell in love with him and we decided to write a feature film for him. When we gave him the script, he told us that the script is amazing and he wants to do it, but he will have to ask his rabbi because he's a bit religious. Mm-hmm, and then he went to the rabbi, but he told him, yes, you can do it.
Also sie haben mit diesem großen Schauspieler, der übrigens auch schon im Film von Efrain Kishon zu sehen war, also in einer ganz frühen Zeit des israelischen Kinos, da hat er also schon seinen Aufstieg dann gemacht, Ze'ev Refach, und sie haben mit ihm schon mal gearbeitet. Ich wollte wissen, wie ist es mit so einer Legende, mit so einem Giganten zu arbeiten, ob er sich überhaupt was sagen lässt. Dann sagen sie, ja, sie hatten schon mal einen Kurzfilm mit ihm gemacht, dann hat er das Skript gelesen, fand das wunderbar, aber er sagt, er muss erstmal seinen Rabbi fragen, weil er ist schon ein bisschen religiös. Und ob das geht. Der Rabbi hat ja gesagt, es geht. Und wir werden auch gleich verstehen, we will understand why did he ask his rabbi. Wir werden es gleich verstehen, warum er fragen musste, denn es geht ja doch um ein heikles Thema. Die gründen zusammen einen Club. Diese alten Leute gründen einen Club. Was ist das Ziel dieses Clubs? Vielleicht könnt ihr das mal beschreiben. And maybe you can describe a little bit, what is the goal of that club?
They are helping a friend of them who has an illness, which hasn't got a cure, and he asked them to help him out of this world. They realize, when they start thinking about it, they realize that no one of them can really do it. Mm-hmm. Because it's so difficult to, you know, to kill someone. They invent a machine that he will kill himself, like a self-mercy killing machine. You know that everywhere that we screen the movie, in the end, audience come to us and ask us, did you save the machine? Can we use it?
Also das Ziel dieses Clubs, den sie da gründen, ist, und der Yecheskel ist also so ein Bastler, der bastelt nämlich gern. He's like an engineer, he likes to build little things and so on. Also er baut eine Maschine, und das ist eine Maschine, die bauen sie für einen Freund, der also tödlich erkrankt ist. Es ist klar, dass er nicht mehr gesund werden wird, und diese Maschine soll ihm sterben helfen. Es ist also dazu da, dass man sich selbst töten kann mittels dieser Maschine. Man muss es also nicht selbst machen, aber es ist ihm die Möglichkeit, rauszukommen aus diesem Leiden. Und diese Maschine wird entwickelt eben für diesen Freund, damit er das selbst machen kann, also sozusagen eine Selbsttötungsgnadenmaschine, sagt Tal. Und dann hat man also diese Maschine, die helfen soll. Und Leute, die den Film gesehen haben, sprechen sie jetzt oft an und sagen, habt ihr die Maschine gerettet? Gibt's die noch? Kann man die verwenden? Die würde uns sehr helfen. La, la.
Und wie diese Maschine funktioniert, das bereden wir gleich nach Pharrell Williams mit Freedom. Denn genau darum geht es auch in diesem Film, um die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann Schluss sein soll. Es klingt natürlich erstmal schrecklich in diesem Film am Ende ein Fest, eine Tötungsmaschine. Trotzdem wird das im Film ja mit Komik erzählt. Wie geht das zusammen? Eine Maschine, die tötet und zugleich der besondere Witz dieser Komödie.
Yeah, as you say, it's a comedy and usually we're doing this kind of comedies. All our previous film, there are comedies that dealing with social issues. We have already done 4 films together and it was very important to us to approach to the audience with this subject, but when we are using the humor, because there they are, I think, the more exposed to what we have to say to them.
Mm-hmm. Also sie arbeiten immer mit Humor. Und da betont Sharon, ja, es ist eben so, wir haben schon 4 Filme zusammen gemacht und die arbeiten alle so. Es sind immer sehr soziale, wichtige Themen, die sie da aufgreifen. Sie versuchen immer, wichtige Themen zu schildern. Aber das eben mit Humor zu machen, das öffnet den Leuten auch die Möglichkeit, reinzukommen in dieses Thema. Also sie kommen damit besser mit den Menschen in Kontakt, um das eben auf humorvoll Weise zu erzählen, was aber sehr ernst ist. Nur sind das wunderschöne Menschen, es sind wunderbare Darsteller. Die Frau dieses Helden ist Levana Finkelstein, die übrigens dafür gerade ausgezeichnet wurde in Israel in Haifa als beste Darstellerin. Es sind wunderschöne alte Darsteller und ich denke mir, es war vielleicht gar nicht so einfach mit euch den Tod dieser Menschen zu spielen, der ja sehr nah ist, auch im wirklichen Leben. And I love all the actors here very much, sir, but I could imagine it was probably not easy to perform a death that is probably in real life very close to them.
I think they are very brave actors anyway, but I think the way they approach the script and their characters is through living. Because this is a film also about how to live your life and how to celebrate them. Even, there is the scene where they all make such a nice gesture for Levana and they take off their clothes for her. And they are so brave about it. Mm-hmm. And I think this is how they looked about on their characters.
Yeah. Also die Frage war eben nochmal, war es schwierig mit diesen wunderbaren Darstellern, die ja selbst sehr alt sind, dem Tod gar nicht mehr so weit entfernt sind, dem Tod ins Auge sehen, dann eben diesen Tod auch zu inszenieren? Oder sagen sie, es sind erstmal sehr mutige Darsteller, die sowas auch gern machen. Und es geht ja auch ums Leben. Dieser Film zeigt ja, wie man leben soll, wie man das Leben feiern soll, wie man es genießen soll. Das war ihnen auch so wichtig, das zu spielen. Und sie gehen da auch tatsächlich sehr weit. Es gibt eine sehr schöne Szene, da sind sie alle nackt, weil sie sich solidarisieren mit Levana, die langsam das Gedächtnis verliert und ihr Bewusstsein verliert und irgendwann mal nackt übrigens auch durch dieses Heim da läuft und da solidarisieren sie sich und setzen sich da alle nackt hin, diese Alten. Also sie gehen da eben sehr weit und deshalb war es ihnen auch wichtig, es so zu erzählen. There is in that movie, in a way, if I understood it right, not a real discussion about is it right to do it or not, because I think that we all this agree probably here in that studio that it is right and it's a really, it's a way to die in dignity. That's probably also your opinion and the opinion of the characters. Im Film gibt es eigentlich keine Diskussion darüber, ob es richtig ist, so etwas zu verwenden. Man kann darüber nachdenken, wie das jetzt passieren soll, aber offensichtlich gibt es hier eine Einigkeit darüber, dass es ein Weg ist, um in Würde zu sterben, to decide that you have really the power to decide.
We believe that people should have the freedom to choose, as in life, where you should choose who to live with. If you're like the gay couple in the movie, he didn't tell his mother yet that he's gay,
They're almost 17.
Yeah. Yeah. And so if you have the right to choose how you live, you also should have the right to choose how you're going to die. Mm-hmm. And in case you are ill, or suffer from disease that is incurable or lose the mind. So we believe that we should have the choice.
Der Film zeigt, dass diese Freiheit da sein sollte, genauso wie die Freiheit im Leben da sein soll, sich zu entscheiden, mit wem man lebt. Da gibt es ja dieses sehr alte, schwule Paar und der traut sich einer von beiden immer noch nicht, das seiner Mutter zu sagen, dass er schwul ist. Also man sollte schon diese Freiheit haben, zu leben, wie man leben will, und so sollte man auch die Freiheit haben, zu sterben, wie man sterben will. Wenn man eben unheilbar krank ist oder den Verstand verliert, dann sollte es möglich sein, diese Wahl zu haben und selbst diesen Weg zu gehen. Das erzählt ja dieser Film. It is a machine. Everyone is trying, or a lot of people are trying to get in contact with that machine, to use that machine. That's really, and this is really a big problem. So this may be the most important moral dilemma in the whole movie for that very nice group to decide. In a way, they are now like God. They have to decide who can die or not. Yeah. And that's maybe the greatest problem. them.
Yeah, it's you can see it in the first scene that the main character is playing God. He's trying to save an old lady, an old woman who lives in the nursing home. And he's like he's playing God. And usually when you're playing God, you will have to pay it, on it at the end.
Was wahrscheinlich das Problem ist, oder das Hauptproblem dieses Films, das moralische Dilemma ist, dass sie ihm irgendwann, weil ja viele Leute an die Maschine ran wollen, entscheiden müssen, wer soll sterben und wer soll nicht sterben. Es ist ein wenig so, als ob man Gott spielt. Und dann sagt Sharon nochmal genau, in der ersten Szene sehen wir ja, dass Yechezkel versucht, Gott zu spielen. Er ruft eine alte Dame an und imitiert so Gott zu sein und versucht er so ein paar Dinge zu sagen, die sie trösten werden vielleicht. Aber das ist, sagt er eben, doch schon sehr gefährlich. Also man versucht Gott zu spielen, muss man dafür einen sehr hohen Preis bezahlen. Thank you very much. It was a great pleasure to have you here. It's an encouraging, it's a funny, but it's also very dark and melancholic movie. And fantastic actors, I say it again, Saif Refah und Levana Finkelstein sind die Hauptdarsteller in einem Film, der davon erzählt, wie Menschen versuchen, ihr Sterben selbst zu organisieren und es in Würde zu organisieren. Der Film heißt Am Ende ein Fest ist der deutsche Titel oder The Farewell Party. Das ist also der internationale Titel für diese herzerwärmende Komödie von Sharon Maimon und Tal Granit. Thank you very much, Tudar Rabah. Was great to have you.
Thank you very much. Danke.
Thank you so much.
Wir reisen jetzt nach Dänemark in eine Stadt, die würde ich aussprechen Nakskov, ist aber völlig falsch, wie ich schon ahne und am Gesicht sehe, auch der Regisseurin, die jetzt bei mir ist. Sie ist Studentin an der DFFB, also an der Berliner Filmschule und hat jetzt ihren ersten Langfilm gemacht. Limbo heißt dieses Werk und erstmal ganz herzlich willkommen aus Dänemark, eben in Berlin lebend, Anna-Sophie Hartmann. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Vielen Dank.
Wie heißt der Ort wirklich?
Nakskov.
Na, so ähnlich jedenfalls. Und? Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, eine riesige Ehre und wahrscheinlich ein schöner Triumph für dich schon. Du bist nominiert für den Europäischen Filmpreis, eben für den Nachwuchspreis, für den Discovery-Preis und zwar zusammen mit vielen anderen tollen Filmen aus der ganzen Welt. Also herzlichen Glückwunsch, tolle Sache, finde ich.
Vielen Dank. Also ich war halt extrem gefreut einfach.
Dein Film läuft seit Donnerstag in den Kinos. Was für ein schönes Zusammentreffen, dass dein Film hier zu sehen ist auch noch, ne?
Ja, ja, das ist nicht geplant überhaupt und könnte eigentlich nicht besser sein.
So. Und es war übrigens auch nicht geplant, als wir dich eingeladen haben, weil wir es noch gar nicht wussten, mit dem Europäischen Filmpreis. Ah, ja, okay. Das kam jetzt wirklich so dazu. Wir fanden einfach, dass dieser Film so schön und sehenswert und so besonders ist, der uns eben in dieses Städtchen führt, von dem ich noch nie was gehört habe. Die Dänen könnten das kennen durch dieses Zuckerwerk vielleicht, weil das ist schon ein ganz großer, wichtiger Arbeitgeber da.
Ja, also ich muss auch sagen, seit die Dänen und nicht alle Dänen wissen, wo diese Stadt ist. Also dagegen, wo das spielt auf Lolland, ist so wie eine vergessene Gebiet. Auch ökonomisch ist es einfach, seit den 80ern ein sehr schwieriges Gegend, also da passiert einfach nicht viel. Und das ist, wo ich herkomme.
Du kennst den Ort also sehr gut, bist da aufgewachsen. Und du hast ja neben der eigentlichen Geschichte, auf die wir noch kommen, dieses Werk, und das fand ich schon auch ganz spannend, so mit reingenommen. Es ist auch so eine Art Industriereportage. Es zieht sich so die Zuckerrübe, wie sie bearbeitet wird, entsaftet wird, wie dann irgendwie Zucker gemacht wird, zieht sich so wie ein roter Faden durch diesen Film. Warum diese, ja, dokumentarische Erzählweise dann?
Genau, das ist halt, das ist auch so das, was man sagen wird. Es gibt so verschiedene Modi in dem Film und das ist auf jeden Fall den Zuckerrübenbeobachtungen, diesen Prozessen, das sind auf jeden Fall so das mit am Dokumentarischen im Anführungsstriche. Das hat sozusagen einen Platz im Film, weil das so viel in diesen Ort Platz einnimmt und ich einen Film über ein junges Mädchen, eine etwas ältere junge Frau und halt den Ort auch machen wollte. Und wenn ich einen Film über diesen Ort machen will, dann muss diese Rübenfabrik und das umliegende Land auch einen Platz haben.
Und ganz nebenbei bekommt man auch mal mit, wie Zucker so gemacht wird aus der Zuckerrübe. Ich habe das noch nie so genau gesehen. Das Mädchen, von dem du sprichst, also wir sind ja am Gymnasium, damit sind wir nun wirklich bei der Geschichte dieses Films, ist eben Sarah, die zusammen mit ihren Schulkameraden, Kameradinnen eben einen ganz normalen Schulalltag erlebt, zusammen auch mit der ja sehr interessanten, sehr aparten, wie ich auch finde, sehr schönen Lehrerin, eine tolle Frau, Antigone, glaube ich, probiert. Was ist das für ein Stück Antigone, ne?
Das ist, am Anfang ist Antigone,
genau. Und darüber diskutieren sie auch ganz viel. Also da sind wir schon bei so einem Thema deines Films. Es geht ja so um Rollen, nicht? Also was nehme ich für eine Rolle im Leben auch ein, junge Leute? Deshalb ist, glaube ich, dass die auch spielen, nicht zufällig bei dir.
Nee, das ist, ich meine auch, dass das so anfängt. Ich wollte diesen Ton anschlagen, dass es um Spiel auch geht und dass die Frage aufgeworfen wird, wie viel ist Spiel, wie viel ist Fiktion, wie viel ist sozusagen natürliche Beobachtung und dass man mit diesem Anfang also dass vieles angeschlagen wird. Mhm. Auch an Art des Sprechens oder Art des Performances, wie das so stilistisch auch so angefangen wird. Mhm. Und genau, also wie man so seinen Weg findet, wie man seine Rollen findet, sind sozusagen Fragen, die auch bearbeitet werden oder aufgeworfen werden.
Die werden immer diskutiert, ja, von den jungen Leuten, nicht? Also von den Jungs und den Mädchen ist auch interessant dazu zu sehen. Nicht? Also was macht heute ein Mann aus? Wird der definiert? Die Jungs sagen, oh, also ich gucke mir inzwischen gerne auch einen Mädchenfilm an und heule. Hätten sie vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so gesagt.
Ja, ne, ich finde es auch, ich meine, die Szenen auch in der Klasse, ich meine, das sind einfach Fragen, die mich seit Jahren auch beschäftigen und die ich wichtig finde und deswegen auch im Film haben wollte. Und ich glaube, was ich sowieso auch versuche, ist im Film nicht so einen stringenten Plotgeschichte zu folgen, sondern genau Seiten oder Sachen von der Seite irgendwie reinfließen lassen zu kommen und deswegen auch diesen Diskussionen über Weiblichkeit, Männlichkeit und das war auch extrem spannend mit diesen jungen Leuten, weil es halt nicht gescriptet.
Das waren echte Diskussionen.
Das sind auch, womit so das am Dokumentarischen gedrehten, wo wir auch nicht wussten, wer jetzt spricht oder was jetzt sagen. Ich hatte denen einen Text gegeben und von diesem Text haben wir dann diskutiert.
Das merkt man im Film auch an, dass es so ein starkes dokumentarisches Erzählen auch in diesen Spielfilmszenen gibt. Aber es gibt schon, finde ich, auch ein Herz sozusagen oder einen Kern des Films und das ist diese, ja, vielleicht ganz zarte Liebesgeschichte eben, dass dieses junge Mädchen sich verliebt in die Lehrerin und auch mal den Mut hat, das mal zu sagen, dieser Lehrerin, die, wie ich finde, übrigens sehr cool reagiert. Also eigentlich das als so erstmal eine Beiläufigkeit hinnimmt. Aber es ist ja schon auch ein wichtiger Schritt. Mhm. Warum traut sie sich das überhaupt? Also dann auch noch dazu eine Autoritätsperson zu sagen, ich liebe sie oder ich liebe dich. Ich glaube, man duzt sich die ganze Zeit da, ne?
Ja, ja, da. Ja, in dem Moment duzt man sich. Ja. Also man sieht es nur die Königin.
Okay.
Also ich finde die spannend. Ich finde die junge Frau oder die Sarah, weil sie so geschlossen wirkt auf mich und auch so, ich meine, so inszeniert es irgendwie und dass sie mit diesen Überraschungen, also für mich ist es auch überraschend, dass sie das sich traut. Also es gibt so ein paar Punkte, wo man merkt, dass sich irgendwas traut und ich glaube, dass sie die irgendeine Offenheit gespürt hat, dass sie überhaupt diesen Schritt macht. Also eine Offenheit bei der Lehrerin. Also genau, das gibt diesen Kern von dieser Geschichte, weil außer diesen eher dokumentarischen Sachen, die wir schon besprochen haben, gibt es auch einen sehr fiktionalen, also auch einen sehr gestaltenden Teil, die mir wichtig ist, einfach auch als Filmemacher, dass ich da ästhetisch auch Entscheidungen treffen kann, die Raum gebe, irgendwie den Zuschauer selber was zu sehen, selber was zu entdecken.
Was mich noch interessieren würde, das ist dein erster Langfilm und das ist das, wie wir gerade gehört haben, für dich ein sehr komplexer Film auch, also mit vielen Schichtungen, Beobachtungen, Geschichte aus der Provinz. Das ist ja auch Geschichte vom Erwachsenwerden. Warum war dir das so wichtig, so eine Geschichte zu erzählen? Es ist ja nicht mal dein Abschlussfilm, also kommt noch mal ein Langfilm von dir wahrscheinlich dann, also ein Spielfilm als Diplom. Aber was ist es jetzt eben?
Ich finde einfach der Alter so wahnsinnig interessant, auch weil die Gesichter da so ein Zwischending von Kind und Erwachsen hat und dass die eigentlich schon so äußerlich sehr, sehr erwachsen aussehen können, also rein optisch, weil ich es einfach gereizt hat, diesen Raum zwischen Erwachsen und Kind sein noch. Und weil ich erinnere mich auch, ich bin da aufgewachsen. Ich glaube, es gibt einfach eine sehr persönliche Verbindung zu diesem Ort und was es heißt, so in einer Provinz in der Pampa irgendwie aufzuwachsen.
Und ich finde, das erzählt der Film eben sehr genau, weil er auch zeigt genau, dass diese Menschen sich in diesen Räumen ganz natürlich bewegen. Der Film hat ja so eine Natürlichkeit, auch eine Leichtigkeit, aber er zeigt immer auch, wie prägend eben Räume für uns sind. Ob das jetzt die Stadtlandschaften da draußen ist oder eben die Landschaft, die sie umgibt oder eben auch der Klassenraum. Also ich finde, all das wird in dem Film mit aufgenommen, nicht? Also ich in einem bestimmten Raum, der mich prägt und den ich natürlich auch präge. Das ist der Film Limbo. Warum heißt der eigentlich Limbo?
Der Limbo ist ein schlechter deutscher Titel. Aber Limbo heißt so in der Schwebe. Aber ich wollte den Film nicht in der Schwebe nennen.
Aber die Figuren hängen schon. Na klar, die jungen Leute, du hast es ja gerade gesagt.
Oder Limbo ist, dass man so einen Zwischenzustand. Und ich finde diesen Zwischenzustand sehr, also so zutreffend für den Jugendlichen, zutreffend auch für die Lehrerin, die ja
auch neu da ist, ne?
Die kommt die auch da, genau, also immer noch einzieht und auch die Stadt, die einfach so ökonomisch auf jeden Fall nicht weiß, wie es weitergeht.
Limbo, ein Film von Anna-Sophie Hartmann, nominiert für den Europäischen Filmpreis. Nochmal Glückwunsch zu dieser Nominierung. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen und zwar am FSK in Berlin, wo du heute Abend ja auch dabei sein wirst, um 20.30 Uhr zu einem Filmgespräch in den Hackeschen Höfen und in der Brotfabrik, also in drei Berliner Kinos kann man Limbo entdecken. Und fast hätte ich es vergessen, es gibt ein schönes Detail, seien Sie sehr aufmerksam bei diesem Film, weil es gibt einen Radiosprecher da und so viele Leute findet man jetzt in Berlin auch nicht, die Radio auf Dänisch sprechen können. Da hast du jemanden gefunden, nämlich einen tollen Kollegen von uns, den Sten Lorenzen, ne?
Genau.
Der ist da zu hören, also ganz aufmerksam.
Also wenn man richtig aufmerksam zuhört in einer Autoszene, dann hört man ihn Dänisch sprechen.
Danke auch
sehr
dafür.
Sehr gut macht er das auch.
Natürlich, vielen Dank dir.
Aretha Franklin war das mit I Say a Little Prayer. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Lewicke. Schön, dass du da bist.
Hallo Knut.
Wir wollen reden über einen Film, der erst in der nächsten Woche anläuft, auf den wir aber schon mal unbedingt aufmerksam machen wollen. Gerade habe ich ja mit der jungen dänischen Regisseurin gesprochen. Der Regisseur, um den es jetzt gehen soll, Joshua Oppenheimer, stammt zwar aus den USA, lebt aber in Kopenhagen und ist bei uns ja ein sehr bekannter Mann, Anke, denn er hat schon mal den Panorama-Publikumspreis bekommen für seinen Dokumentarfilm The Act of Killing, ein ganz erschütterndes Werk über die Massenmorde in Indonesien. Ein Film, der dann auch eine große internationale Karriere gemacht hat. Oscar-Nominierung gab es für dieses Werk, Anke. Und nun gibt es einen zweiten Film, der uns wieder genau von dieser Zeit erzählt, Anke. Aber es ist doch ein Perspektivwechsel jetzt vorgenommen worden. Also er erzählt diesmal doch von anderen Menschen.
Ja, und zwar ist es so, dass er dieses Mal von den Opfern erzählt. Und diese Opfer hatten bisher eigentlich nie eine Chance, darüber zu reden, wie es war, als ihre Söhne, Kinder, Ehemänner umgebracht wurden, damals in den 60er Jahren, weil sie angeblich vermeintliche Kommunisten waren. Und der Film fängt einfach damit an, dass wir eine ältere Frau sehen, so bei so ihren alltäglichen Verrichtungen. Sie füttert ihre Hühner, sie pflegt ihren senilen Mann. Und zwischendurch spricht sie eben über das, was sie eigentlich immer beschäftigt, darüber, wie ihr Sohn damals umgebracht wurde, wie er sich noch in dieser Nacht einfach nach Hause geschleppt hat und dann am anderen Morgen doch eben von den großen Gegnern abgeholt wurde. Und bis jetzt hatte sie noch nie eine Chance, darüber zu sprechen, weil in Indonesien diese Verbrechen einfach nie öffentlich geahndet wurden.
Im Gegenteil, die Mörder, die rühmen sich ja auch ihrer Taten. Das haben wir im ersten Teil gesehen. Also wenn die dann in den Talkshows sitzen und sich dann also noch in die Brust werfen und sagen, wir haben eben Tausende mit unseren eigenen Händen ermordet und damit eben das Land gerettet. Das sind wirklich sehr erschütternde Szenen gewesen, Anke. Ich fand, dieser neue Film jetzt ist ähnlich eindringlich, aber er ist natürlich stiller. Nicht? Er wendet sich eben, wie du sagst, den Opfern zu und lässt eben diese Menschen zu Wort kommen.
Ja, aber das Schöne an dem Film ist, dass diese Opfer eine unheimliche Würde haben. Also da gibt es eben noch den jüngeren Sohn Adi. Und was er dann macht, ich finde, da gehört wirklich unheimlich viel Mut zu. Er geht eben zu den ehemaligen Tätern, zu den Mördern seines Sohnes und möchte einfach mit ihnen drüber reden. Und was er sucht, ist gar nicht Vergeltung oder Rache, sondern was er eigentlich mal finden möchte, ist ein bisschen vielleicht ein Unrechtsbewusstsein, ein Gefühl dafür, dass diese Männer andere Menschen umgebracht haben. Und er beißt aber regelrecht auf Granit. Und das so zu beobachten, wie ruhig dieser Adi die ganze Zeit bleibt. Also man merkt dann manchmal, dass sich so der Kehlkopf bewegt, dass er mal schlucken muss. Aber er wird nie aggressiv, nie wütend. Und ich finde, diese kleinen, sehr privaten und stillen Szenen sind natürlich stellvertretend für das, was in diesem ganzen Land passiert ist. Und man bekommt einfach auch so einen Eindruck davon, was es heißt, als Opferfamilie eigentlich 20 Jahren sozusagen eingekreist von den umzingelt von den Mördern des Sohnes überhaupt zu leben.
Also ich bewundere da übrigens auch die Methode von Joshua Oppenheimer. Er ist ja in dieses Land gezogen, hat die Sprache gelernt. Seit vielen Jahren ist er sehr vertraut eben auch mit dieser Situation, Anke. Und er ist eben auch ein großartiger Filmemacher. Also seine Bilder sind eindringlich. Übrigens ist es ja fast schon wieder etwas Symbolisches, dass dieser Mann, der da eben die Wahrheit sucht, Optiker ist. Also dass er den Leuten eben versucht, die Augen auch im ganz normalen, im buchstäblichen Sinne zu schärfen, aber eben natürlich auch im übertragenen Sinne.
Ja, das ist schön, dass man ihn immer dabei sieht. Und das Schöne ist aber, dass der Film, und das hört sich mal so paradox an, wenn ich schön sage, aber er lässt sich einfach trotzdem immer wieder Zeit, diesen Alltag einzufangen. Und man bekommt trotzdem mit, dass es so eine Art Alltag in dieser Familie wieder gibt, dass es auch eine tiefe Verbundenheit zwischen den einzelnen Familienmitgliedern gibt. Und man schaut sich einfach auch gerne an, wie die ältere Frau ihren Ehemann pflegt. Und trotzdem spürt man einfach, dass da die ganze Zeit einfach auch noch was anderes schwebt, eben die Schatten der Vergangenheit. Und ich meine, das ist schon eine großartige Leistung von einem Regisseur und seinem Film, dass er dieses individuelle Leid, dass es so vor der Kamera dann endlich mal aufgearbeitet werden kann. Und ich glaube, das ist schon ziemlich einmalig überhaupt in der Kinogeschichte.
Also ein neues, großes, filmisches Meisterwerk von Joshua Oppenheimer, der Film A Look of Silence, ist ab der nächsten Woche dann im Kino. Wir haben jetzt schon über diesen Film gesprochen, damit lieben Dank, Anke, weil in der nächsten Woche haben wir keine Filmsendung, da gibt es einen Radio Day zur Zuwanderung. Plötzlich Nachbarn. Also nächste Woche kein 12 Uhr mittags. Dann in zwei Wochen melden wir uns wieder zurück. Und hier geht's gleich weiter mit der Arena Liga Live. Heute natürlich Spitzenreiter Bayern in Mainz. Und was uns besonders interessiert und hoffen lässt, Union spielt zu Hause gegen Duisburg. Alles weitere dann mit Andreas Ulrich nach den Nachrichten in der Arena Liga Live. Ihnen allen ein schönes Kino und natürlich auch ein schönes Fußballwochenende. Tschüss.
12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.